Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich grüße Sie ganz herzlich. In den nächsten 2 Stunden geht es wieder einmal um Corona, denn die Lage ändert sich ja immer wieder und deshalb wollen wir uns und Sie auf den Stand der Informationen bringen und wir wollen natürlich auch fragen, wie geht es Ihnen mit Corona? Wie gehen Sie inzwischen eigentlich damit um? Was beobachten Sie? Also ich zum Beispiel hatte in den letzten Wochen das Gefühl, mehr Corona-Infizierte um mich rum zu haben als die ganzen letzten 2,5 Jahre. Heute zum Beispiel fällt eine Gartenparty aus, weil einer sich infiziert hat. Ich selber hatte auch vor 4 Wochen Corona, trotz 3 Impfungen und Vorsicht, aber einen milden Verlauf. Und ich glaube, so geht es den meisten, die sich jetzt vielleicht infizieren. Die Corona-Sommerwelle hat jedenfalls viele erfasst. Gestern verkündete Bundesgesundheitsminister Lauterbach, aber die derzeitige Welle würde jetzt abklingen. Er sagte aber gleichzeitig, er erwarte im Herbst wieder mehr Infizierte. Und unsere Wissenschafts- und Bildungsministerin bereitet die Schulen schon darauf vor oder bittet die Schulen, sich auf eine Herbstwelle vorzubereiten. Also unbedingt ist Corona also weiterhin ein Thema. Und deshalb rufen Sie an unter der 0800 2254 2254. Und erzählen Sie uns, wie Sie sich mit der Pandemie arrangiert haben. Ja, oder eben ob nicht. Tragen Sie Maske beim Einkaufen? Testen Sie sich vom 80. Geburtstag der Nachbarin? Wollen Sie mehr Regeln oder wollen Sie mehr Eigenverantwortung? 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, kostenfrei. Oder Sie senden uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mir zur Seite ist Professor Dr. Christine Falk. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Sie kann Ihre Fragen rund ums Virus beantworten und auch mir zur Seite der Soziologe Jan Wetzel vom Wissenschaftszentrum Berlin, der auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch Corona schaut. Ich grüße Sie beide. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Morgen, Frau Heise.
Ich nehme mal an, dass Sie beide geimpft sind. Frau Falk, haben Sie sich trotzdem infiziert?
Ja, ich war 3-mal geimpft und habe mich trotzdem infiziert. Und das wundert einen ja auch nicht, weil unsere Impfung ja nicht zwingend davor schützt, dass man sich ansteckt, weil man sich halt im Nasenrachenraum ansteckt. Und da ist die Impfung nicht immer so gut aufgestellt, dass man das sofort von vornherein komplett abwettern könnte. Mhm. Daher stecken sich viele Leute an, die auch 3-mal geimpft sind.
Also Sie waren dann auch gar nicht verwundert oder verärgert oder irgendwie so, sondern drauf eingerichtet und haben sich halt dann zurückgezogen.
So ist es, ganz genau.
Herr Wetzel, wie lief es bei Ihnen? Sind Sie auch? Haben Sie sich auch infiziert?
Also ich bin natürlich auch geimpft und war bisher nicht infiziert. Also weil Sie eben gefragt haben, man wunderte sich, ich wundere mich bis heute, dass ich nicht infiziert war, hatte doch auch einige der Risikokontakte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist es eigentlich passiert, aber genau, bisher zumindest nicht, dass ich davon wüsste.
Also toi, dass es dabei bleibt. Wie gesagt, laut Karl Lauterbach, der sich auf Aussagen des Robert-Koch-Instituts beruft, die Sommerwelle ebbt ab. Trotzdem gehen aber alle davon aus, die Pandemie ist noch nicht zu Ende und deshalb unser Thema heute 0800 2254 2254 Coronavirus. Wie gehen Sie mit der Pandemie um? Was bedeutet die Pandemie? Was bedeutet Corona für Sie? Es ist übrigens gerade die 7. Corona-Welle, die durch unser Land schwappt mit 342 Inzidenzwert, also 7-Tage-Inzidenz derzeit, also heute. Aber ich frage mich immer bei diesem Inzidenzwert, interessieren wir uns eigentlich noch für diese Zahl? Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, ist bei uns. Sie berät auch die Bundesregierung im ExpertInnenrat, was Corona angeht. Frau Falk, welche Bedeutung hat diese Inzidenz eigentlich derzeit?
Also sie hat natürlich eine relative Bedeutung, weil sie uns schon sagt, wie viel Virus in Deutschland zirkuliert. Und dass es eben doch so ist, dass obwohl wir Sommer haben und eigentlich ja davon ausgegangen sind, dass der Sommer eine deutliche Besserung bringt, dieses Virus es trotzdem schafft, sich weiterhin von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Und das hat einfach sehr viel mit Omikron zu tun, das einfach ein sehr ansteckendes Virus ist. Und das sehen wir auch. Insofern gibt es uns schon auch einen Hinweis darauf, wie viele Menschen sich dann doch anstecken, wenngleich ganz klar ist, dass wir natürlich nicht mehr so ganz genau wissen, ob das die tatsächliche Situation abbildet, aber so einen groben Anhaltspunkt, wie es sich entwickelt, hat man eben doch daraus.
Ja, weil ich denke, es kann eigentlich nur wirklich nur ein sehr grober Anhaltspunkt sein, weil die Dunkelziffer doch sehr hoch ist. Ich zum Beispiel wurde gefragt, ob Oder ich habe auch gefragt, also ich wurde gefragt, will ich einen PCR? Und da habe ich gesagt, warum brauche ich denn einen PCR-Test? Geben Sie denn mein Ergebnis auch so weiter? Ja, das Testzentrum sagte, sie gibt mein positives Testergebnis weiter. Was dann aber, habe ich jetzt gehört, überhaupt nicht stimmt. Nur PCR werden gezählt für die Inzidenz, oder? Dann ist doch die Dunkelziffer sehr hoch.
Ja, das ist eben dann doch unterschiedlich, weil die Gesundheitsämter und auch die Landesverordnungen unterschiedlich sind. Das ist ein generelles Thema, das wir in Deutschland haben, dass wir durch unsere föderale Struktur nicht immer ganz einheitliche Vorgehensweisen haben. Aber mit allen Einschränkungen trotzdem kann man ja immer noch ablesen, wann die Zahlen dann doch ein bisschen nach unten gehen, was uns ja auch für die Vorbereitung auf den Herbst-Winter so als ganz grobe Richtschnur, wo man trotzdem weiß, dass es natürlich nicht sehr genau ist. Das war früher mal deutlich sozusagen präziser abgebildet. Trotzdem sagt es uns ja schon was darüber, dass das Virus nicht weg ist. Das ist schon mal eine Aussage, die man so festhalten kann und wird uns auch ein bisschen helfen zu sehen, wenn denn Herbst, Winter losgeht, wie die Entwicklung dann so weitergeht. Also insofern würde ich sie nicht ganz ad acta legen, sondern die Leute, die es interessiert und die vor allem so wie wir ein bisschen da diesen Radar auf jeden Fall anhaben sollten, für uns ist es schon auch aussagekräftig mit allen Einschränkungen.
Was würden Sie sagen, an welcher Stelle der Pandemie stehen wir?
Also es ist so, dass wir an dieser Stelle diesen Sommer mit den hohen Zahlen gesehen haben, wie gut die Impfung schützt, und zwar davor, dass Menschen schwer krank werden. Das war ja immer unsere Grundforderung an den Impfstoff. Denn sonst hätten wir ein großes Problem bei diesen hohen Zahlen. Aber zum Glück ist es so, dass viele Menschen angesteckt sind, aber nur wenige dann doch so schwer erkranken, dass sie zum Beispiel ins Krankenhaus müssten. Dass man das alles spürt, so wenige Erkältungen sind, die es durchgemacht haben, wie wir beide, wissen das. Aber dass man eben nicht schwer krank wird, das ist ein Erfolg der Impfung. Das kann man aus vielen Studien, wir gucken uns das auch sehr genau an, im Labor kann man das sehr gut ablesen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir haben. Und deswegen wissen wir auch, dass wir auf der Impfung aufbauend unsere Strategie für den Herbst-Winter vorbereiten können, denn die Zahlen werden dann natürlich wieder hochgehen.
Aber eine Strategie kann es nicht sein, mir jetzt zu überlegen, ach, dann stecke ich mich jetzt noch schnell an und dann bin ich quasi natürlich geboostert, oder?
Nee, bitte nicht. Also es ist wirklich so, wenn, wie Herr Wetzel, man sich davor schützen kann, Sie sind wahrscheinlich ein extrem guter Impfresponder, also Sie haben wahrscheinlich eine sehr gute Impfantwort, die Sie noch ein bisschen besser schützt als andere Leute. Ich war so ein Low-Responder. Es war zwar eine sehr gute Impfantwort, aber nicht so toll wie die der High-Responder. Das steckt so ein bisschen dahinter. Also ja, man kann das tatsächlich schon auch davon ausgehen, dass uns die Impfung sehr gut schützt, aber man sollte sich nicht zwingend mit Absicht anstecken. Umgekehrt ist es aber so, wenn man sich denn angesteckt hat, kann man sehr gut messen, dass da nochmal zusätzliche Immunantwort obendrauf kommt. Das ist ja klar, weil ja da das ganze Virus in den Körper gekommen ist und weil man natürlich noch zusätzlich gegen Omikron neue Antikörper macht. Also da ist ein Effekt, aber das sollte man bitte nicht dazu nutzen, um zu sagen, dann stecke ich mich jetzt halt an.
Ihr Arbeitsplatz ist ja das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Sie sind die Direktorin. Für Transplantierte ist das Ganze natürlich nochmal ganz anders gefährlich. Oder wie gefährdet ist die Gruppe selbst nach Impfungen?
Die ist sehr gefährdet. Wir haben über 1000 Herz- oder Lungentransplantierte gemessen. Nach der zweiten Impfung damals war unsere Impfserie. Und da waren schon bei den Lungentransplantierten über die Hälfte der Patientinnen und Patienten, die gar keine Antikörper machen konnten. Und die, wenn sie sich anstecken, haben quasi keine guten Waffen, um diese Infektion dann gut zu bekämpfen. Es gibt zwar Medikamente, auch Antikörpermedikamente. Wenn die schnell gegeben werden, dann bringt es auch was. Aber leider muss man sagen, dass gerade Transplantierte und generell Leute, deren Immunsystem nicht gut funktioniert, wirklich ein hohes Risiko haben, nach wie vor doch schwer zu erkranken. Und um die machen wir uns wirklich auch Sorgen. Und um die versuchen wir auch wirklich einen besseren Schutzschild herumzubilden mit Testen und sofort reagieren, wenn sie denn positiv werden. Aber das haut nicht immer hin. Das ist schon was, was einem so ein bisschen auf der Seele liegt.
Was ist denn da dann auch die Aufgabe der vierten Impfung? Also die vierte Impfung heißt ja zweiter Booster, kann man ja auch ein bisschen durcheinander kommen. Wer soll sich Ihrer Expertise nach damit impfen lassen?
Das ist genau diese Gruppe. Da gibt es ja auch die Empfehlung der STIKO schon vor einigen Wochen, die ganz klar gesagt hat, alle Menschen, egal ob transplantiert oder Krebs oder Autoimmunerkrankung zum Beispiel, deren Immunsystem beeinträchtigt ist, die sollen auf jeden Fall diese zweite Auffrischimpfung, also die vierte Impfung bekommen, weil ganz klar ist, dass da die drei nicht reichen und das für die sinnvoll ist ebenso. Und jetzt ist die Frage, ab welchem Alter? Das ist immer so ein bisschen eine Frage, das ist ja keine richtige Grenze, sondern eher so ein Gradient, dass man sagt, ab 60 sagt die EMA. Die STIKO ist gerade dabei, auch diese Daten nochmal zu prüfen. Im Moment ist die Empfehlung ab 70, aber da kann man sich mit 60 und 70 schon darauf einigen, dass die 60 vielleicht ganz sinnvoll sind. Ab 60 Jahren ist es auch unter Umständen sinnvoll, gerade bei Leuten, die möglicherweise dann doch keine so ganz tolle Immunantwort haben. Also von daher ist das diese STIKO-Empfehlung sehr sinnvoll, so wie wir sie jetzt haben.
Jetzt sagen Sie nochmal, also gestern hatte unser Bundesgesundheitsminister ja auch die gute Botschaft zu verkünden, dass ab Ende September ein angepasster Impfstoff auf dem Markt ist. Angepasst heißt auf die Omikron-Variante, die wir jetzt gerade haben, oder?
Ja, das ist genau so. Wir haben ja seit Anfang des Jahres Omikron, erstmal BA1, dann BA2. Jetzt haben wir fast nur noch BA5. Das kann man ja jede Woche im RKI-Wochenbericht sehr gut nachlesen. Das ist also diese neue Variante, die hat Omikron generell, hat so ungefähr 40 Veränderungen von diesem großen Spike-Protein, mit dem wir impfen. Und wenn man jetzt diese 40 Veränderungen in die neue Sequenz einbringt, ist es so, als wenn man in einer großen Perlenkette von 1273 Perlen 40 austauscht. Mhm. Und dann hat man die neue Sequenz von BA5. Und diese neue Sequenz baut dann in der mRNA-Impfung im Körper dieses Spike-Protein und dann muss man davon ausgehen, und das ist sozusagen das, was die Forderung ist, dass dann auch nochmal neue Antikörper gegen diese 40 veränderten Bestandteile entstehen, weil das ist dann das Neue, was das Immunsystem noch zusätzlich erkennt. Mhm. Das wird nicht bei allen Menschen gleich gut funktionieren, aber es ist trotzdem so, dass man davon ausgehen kann, dass eben dieser angepasste Impfstoff nochmal neue Spezifitäten, wie wir es nennen, also neue Antikörper auslöst, die dann noch ein bisschen besser vor den Omikron-Varianten schützen, und zwar vor allen, weil die Omikron-Varianten BA1 bis BA5 sind ja sehr eng miteinander verwandt. Also sollte das für alle gelten, die wir bis jetzt
und
kennen.
Und da kommen ja wahrscheinlich oder vielleicht auch noch mehr. Ne? Also sollte man doch vielleicht doch warten, wenn man, Sie haben ja jetzt eben so ein bisschen die Gruppen auch aufgesplittet, wenn man an Impfung denkt, oder? Bis Ende September?
Das ist genau so. Eigentlich kann man wirklich sagen, dass diese Leute über 70 und eben diese Immunsupprimierten, da macht es schon Sinn, jetzt sich nochmal damit zu beschäftigen mit der vierten Impfung, weil die Zahlen halt doch hoch sind. Und wir gehen ja aus diesem wunderschönen Sommer ja dann doch irgendwann in den Herbst. Bei den Leuten, die jünger sind und ein gesundes Immunsystem haben, reicht die dritte Impfung ja schon vor der Verhinderung einer schweren Erkrankung. Das hat der Gesundheitsminister ja auch gesagt. Das ist weltweit gezeigt worden. Ja. Das kann man auch messen, messen wir auch. Das ist tatsächlich so. Und die vierte mit dem angepassten Impfstoff wäre dann schon was, wenn man sich das überhaupt überlegt als immungesunde Person, ist es vielleicht nicht zwingend notwendig, nochmal zu impfen. Und wenn man sich das überlegt, macht es nach unserer Auffassung schon Sinn, dann zu warten.
Das sagt hier die Medizinerin Christine Falk. Soziologen Jan Wetzel haben wir jetzt leitungsmäßig gerade verloren, aber wir haben eine Hörerin am Apparat unter der 0800 2254 2254 hat angerufen, Maria Haberl. Schönen guten Tag, Frau Haberl.
Guten Morgen, Frau Heisel.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie denken, Corona-Welle und immer weiter geht's?
Ich bin gestern aus Österreich zurückgekommen und in Österreich trägt fast kein Mensch mehr eine Maske. Ich war eine von den wenigen, die eine getragen hat. In Österreich wurde vor ein paar Wochen auch die Quarantänepflicht aufgehoben. Das heißt, es könnten Menschen, die infiziert, aber symptomlos sind, auch in Krankenhäusern, in Schulen und so weiter arbeiten. Also ich fand das wirklich die dümmste aller Lösungen, die ich mir vorstellen kann. Und ich war sehr froh, als ich gestern in Köln in den Zug eingestiegen bin und alle Menschen Masken getragen haben, obwohl niemand vorbeikam, um das zu kontrollieren. Und ebenso im Bus.
Also Sie fühlen sich da einfach sicherer?
Ich fühle mich wesentlich sicherer hier, muss ich ehrlich sagen.
Wenn Sie sagen, haben nirgendwo Maske getragen und Sie haben Maske getragen in Österreich, wonach wählen Sie das so aus, wo Sie Maske aufsetzen?
Naja, immer in Innenräumen natürlich, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel.
Wenn Sie einkaufen gehen, wenn mehrere Menschen sich ballen?
Ich trage sie grundsätzlich auch, wenn nur einer drinnen ist. Weil ich meine, es kostet mich ja nichts. Ne? Ich meine, so teuer ist die Maske nun nicht, dass man sich das nicht leisten könnte. Und ich fühle mich dadurch sicherer, muss ich ehrlich sagen. Und ich verstehe eigentlich nicht, wenn wir nicht wissen, was dieses Virus mit uns weiter vorhat, so zu tun. Also mir sagte jemand, also ich bin sicher, dass ich nicht angesteckt werde. Sag ich, woher weißt du das? Ja, ich weiß es einfach. Ne? Solche Begründungen werden dann gegeben und da frage ich mich schon, also wie kann man auf diese Idee kommen? Mhm. Ne?
Frau Habald, Sie haben eine Sache angesprochen, die ich gerne an Frau Falk nochmal weitergeben wollte, weil Sie davon erzählt haben, eben die Quarantänepflicht aufgehoben in Österreich. Das ist ja durchaus etwas, über das hier in Deutschland auch immer wieder in die Diskussion geworfen wird. Frau Falk, wie stehen Sie dazu, also bei Symptomlosigkeit zur Arbeit gehen, trotz Infektion?
Also, ja, das hat Frau Habald genau richtig gesagt, nämlich der wichtigste Begriff war symptomlos. Das ist ja nicht so, dass dort gesagt wird, man braucht überhaupt nie wieder Maske und die braucht man gar nicht und man kann man ganz ablegen, sondern es ist auch in Österreich so, wie in anderen Ländern auch, wenn man Symptome hat, dann heißt es ja auch, dass der Körper einem anzeigt, dass man da mit einem Virus kämpft und dass man dann auch möglicherweise andere Leute anstecken kann. Und dann ist diese Selbstverantwortung gefragt, nämlich dann Maske zu tragen und dann dafür Sorge zu tragen, dass wenn man nicht in Isolation muss, bei uns würde es Isolation heißen, dieses Zurücknehmen der sozialen Kontakte, dass man das dann wirklich nicht macht, sondern dann wirklich versucht, keine Isolation zu haben, sondern mit Maske trotzdem zu verhindern, dass man andere Menschen ansteckt. Und das wäre ein wichtiger Baustein, dass man eben nicht einfach davon ausgeht, es ist jetzt egal, ob jemand angesteckt ist oder nicht. Und ich finde das ein sehr gutes Vorgehen, wie das gerade beschrieben wurde. Ich mache das übrigens auch so, dass ich mir selber denke, wann setze ich meine Maske auf, wenn ich im Zug bin oder wenn ich einkaufen bin, dass ich denke, warum kann man das einfach den Leuten nicht zugestehen zu sagen, wenn man sich sicherer fühlt, weil man selbst sich nicht anstecken möchte, aber auch im umgekehrten Fall niemanden anstecken will, dass man einfach dann die Maske aufsetzt und da ein bisschen Entspannung reinbringt, dass man sagt, es ist ja wirklich eine sehr niedrigschwellige Maßnahme, das kann man doch einfach machen, dann passt man auf sich und auf die anderen ein bisschen mehr auf und damit würden wir ja auch schon ganz gut in diese für Saison reingehen können, wenn wir das alle ein bisschen so entspannt und mit ein bisschen mit Köpfchen sozusagen umgehen mit uns allen und ein bisschen Rücksicht nehmen, dann sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter.
Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Frau Habal, danke schön, dass Sie hier so Ihr Gefühl, Masken und überhaupt im Umgang damit mit Corona, dass Sie den beigesteuert haben. Ich grüße Sie und wünsche ein schönes Wochenende.
Danke vielmals, das wünsche ich Ihnen auch.
Unter der 0800 2254 2254 können Sie uns erreichen. Jan Wetzel vom Wissenschaftszentrum Berlin ist jetzt auch wieder bei uns. Die Leitung haben wir wieder aufgebaut. Herr Wetzel, was mich interessieren würde, denn Sie schauen ja so nach den gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie aus Ihrer Sicht und Ihren Daten. Auch die Frage, an welcher Stelle der Pandemie stehen wir? Was beobachten Sie?
Nun, was wir beobachtet haben, das kam ja eben schon ein bisschen bei den neuen Varianten und den Impfungen, dass sich natürlich die Situation geändert hat. Also wenn wir uns erinnern, es kommt dann ja schon sehr, sehr lange vor, in die ersten Wochen und ersten Monate der Pandemie, war noch sehr viel unklar darüber, wie sich das Ganze entwickelt, wie man sich verhalten soll. Man hat noch teilweise gesagt, die Masken werden sich bei uns nicht durchsetzen, weil das kulturell nicht so passt. Diese Diskussionen sind lange her. Man hat jetzt Erfahrung gesammelt mit der Pandemie, hat auch kann auch sozusagen selber die Situation besser einschätzen. Ich glaube, wo wir derzeit stehen, ist eben die Frage, wie man langfristig damit umgeht, was eben schon anklang, der Selbstverantwortung oder eben doch den Vorgaben. Das ist natürlich von der aktuellen Infektionslage abhängig, aber das ist, glaube ich, auch eine langfristige Frage.
Und wie schätzen Sie da so die Meinung der Bevölkerung ein? Eher Eigenverantwortung oder eher Vorschrift?
Naja, ich würde mal sagen, das ist relativ gespalten und kommt auch da wieder auf die Situation an. Also das heißt, was wir uns anschauen, ist, wie das eigene Verhalten etwa abhängig davon ist, wie das Verhalten der anderen ist. Also die Hörerin eben meinte ja auch, sie schaut so nach der Situation, ob die Maske hier sinnvoll ist oder nicht. Und damit schaut sie natürlich auch an, was die anderen tun. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, die anderen verhalten sich ebenso wie ich, relativ verantwortungsvoll, schauen auf die Situation und setzen dann die Maske ab, setzen sie auf, wenn es sinnvoll ist, dann hat man auch das Vertrauen. Also das Vertrauen ist die entscheidende Kategorie. Wenn man dieses Vertrauen nicht hat, dann ist natürlich eher die Neigung dazu zu sagen, das sollte dann doch eher vorgeschrieben werden und die Eigenverantwortung ist da vielleicht der falsche Weg.
Interessante Beobachtung vom Soziologen Jan Wetzel mit bei uns Medizinerin Christine Falk. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen und da begrüße ich jetzt Christian Hammerbeck. Schönen guten Tag, Herr Hammerbeck.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Schönen guten Morgen. Ihr Umgang mit der Corona-Pandemie derzeit, wie ist der?
Ja, es ist Folgendes. Ich bin seit 11 Wochen, also über 2 Monate, Corona-positiv. Oh. Und viel im Krankenhaus. Aber wenn ich außerhalb des Krankenhauses bin, fühle ich mich doch sehr ausgebremst, da ich natürlich nirgendwo hin kann, nichts machen kann. Und ich bin der Meinung, dass man wirklich Masken tragen sollte. Also ich bin sehr für das Maskentragen und hoffe natürlich, dass auch ich eines Tages wieder frei bin. Mhm. Ich habe jetzt eine Virenlast von 27, also bei 30 wäre ich ja nicht mehr ansteckend, aber es belastet einen sehr und ich fühle mich eben, wie gesagt, sehr ausgebremst.
Also das heißt, Sie haben eben nicht nur das positive Testergebnis dauernd, sondern tatsächlich körperlich auch wirkliche Probleme immer noch nach 11 Wochen.
Ja, also ich habe Sauerstoffmangel. Man weiß nicht genau, ob das auch mit dem Corona zusammenhängt. Also da spielen viele Faktoren hinein. Und das belastet einen sehr. Und Corona beschäftigt mich tagtäglich.
Darf ich Sie fragen, ob das trotz Impfung passiert ist? Sie haben sich angesteckt trotz Impfung?
Ja, ich bin allerdings nur 2-mal geimpft, weil das medizinisch nicht verantwortbar war, das dritte Mal.
Frau Falk, Sie als Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, 11 Wochen positiv und auch immer noch unter Symptomen leidend. Ist das dann Long-Covid?
Nee, das ist eigentlich ein sehr ungewöhnlich langer Verlauf, in dem sehr lange, 11 Wochen ist wirklich sehr lange, dieses Virus im Nasenrachenraum mit dem Abstrich, den wir da ja machen, nachgewiesen werden kann. Und Herr Hammerbeck hat es ja gerade gesagt, Sie waren 2-mal geimpft und haben sich dann angesteckt. Und aus medizinischen Gründen war die dritte, ich möchte jetzt gar nicht da so in Ihre Privatsphäre eindringen, aber war die dritte nicht hilfreich oder sollte nicht gemacht werden. Das heißt für mich, vorsichtig formuliert, ich bin ja keine Ärztin, sondern Immunologin, Naturwissenschaftlerin. Aber es ist natürlich so, es gibt Menschen, die nach der Impfung nicht unbedingt eine sehr hohe schützende Immunantwort aufbauen. Vor allem nicht dort, wo man sie braucht, im Nasenrachenraum, weil da fliegt uns das Virus in die Nase, so wie Ihnen das auch passiert ist. Und wenn es Ihrem Immunsystem nicht gelingt, in diesen Nasenrachenraum so viele Antikörper und T-Zellen zu rekrutieren, das ist fast wie so eine kleine Armee, die man dann an der richtigen Stelle braucht, dann kann das Virus in Ihrem Nasenrachenraum und auch in den Bronchien, wo wir atmen, nicht so bekämpft werden, dass es sich nicht weiter in den Zellen vermehren kann. Dadurch bleibt Ihr PCR-Test immer noch positiv, wenngleich es ja weniger ist inzwischen. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie bald mit diesem PCR-Wert über diese 30 Zyklen kommen und also dann nicht mehr ansteckend sind. Aber Ihr Immunsystem hat offensichtlich Schwierigkeiten, den richtigen Ort zu finden, wo es agieren muss, nämlich im Nasenrachenraum und in den Bronchien. Daher auch diese Atemnot. Mhm. Die Frage, die sich mir ein bisschen stellt, ist, ob Sie mit Ihren Ärztinnen und Ärzten mal darüber reden können, dass es ja auch Antikörpermedikamente gibt, die man geben kann. Und auch Paxlovid, dieses Medikament, das die Virusvermehrung an sich direkt am Virus verhindern soll, dass Sie da ein bisschen Unterstützung bekommen, weil Ihr Immunsystem alleine gelassen, in Anführungszeichen, offensichtlich nicht in der Lage ist, dieses Virus so gut zu bekämpfen, wie es das bei den anderen Menschen kann, vor allem wenn sie 3-mal geimpft sind. Darum plädieren wir auch, wann immer es möglich ist, dafür sich 3-mal impfen zu lassen. Das ist sozusagen etwas, was bei diesem Fall auch wieder deutlich herauskommt.
Herr Hammerbeck, war das ein Tipp mit dem Paxlovid?
Ja, war hochinteressant und ich werde das dem Professor morgen bei der Visite mal mit ihm mal besprechen.
Herr Hammerbeck, wir drücken Ihnen auch die Daumen und wünschen baldige Genesung.
Ja, ganz herzlichen Dank und ich wünsche in die Runde ein schönes Wochenende.
Ja, und alles Gute eben. Danke, dass Sie angerufen haben. Zu Paxlovid gibt es mehr Fragen. Wolfgang Klump ist in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Klump.
Ja, guten Morgen. Das ist ja jetzt zufällig, dass sich das Thema genau dahin entwickelt hat. Ich habe folgende Frage. Das Paxlovid ist ja anerkannt als Behandlungsmedikament in der Frühphase der Erkrankung. Ich habe aber den Eindruck, ich bin auch im medizinischen Bereich tätig, ich habe aber den Eindruck, dass das doch irgendwie so ein Schattendasein fristet Und ich selber bin dreimal geimpft und noch nicht infiziert beziehungsweise nicht anerkanntermaßen genesen. Und ich frage mich, ob ich, bin um die 70 jetzt, aber an sich gesund, ich frage mich, ob sollte ich positiv werden, ob ich nicht gleich mich mit dem Paxlovid behandle. Das ist die erste Frage. Also was ist eigentlich die Indikationsstellung für die Gabe von Paxlovid in der Frühphase der Erkrankung? Und die zweite Frage wäre, weiß man, ob die Behandlung mit Paxlovid in der Frühphase Long-Covid, die Wahrscheinlichkeit von Long-Covid reduziert?
Frau Falk, damit sind Sie wahrscheinlich angesprochen.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin, aber ich kann Ihnen sagen, dass das eine sehr gute Frage ist und dazu wird es auch noch mal eine Rückmeldung aus dem Expertinnenrat geben, weil die Zurückhaltung ist genau richtig beobachtet. Dieses Medikament Paxlovid ist eben kein Medikament wie andere, die wir kennen, Grippemedikamente, die man einfach so geben kann, weil es eben doch Nebenwirkungen hat. Da muss man zum Beispiel sehr auf die Nieren gucken und auf den Kreislauf. Deswegen kann man das nicht einfach so verschreiben. Die Zurückhaltung ist aber deutlich größer als sozusagen die Indikationsvorsicht, die sich daraus ergibt. Und um das ein bisschen besser noch zu kommunizieren, was ja generell ein wichtiges Thema ist, die Kommunikation, wird es da auch nochmal eine Aktivität geben, damit eben nicht nur die Krankenhäuser sich mit diesem Medikament auch Erfahrung erarbeiten, sondern durchaus auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Das ist sehr richtig beobachtet. Die Frage, die sich damit anschließt, ist, dass es ja nicht einfach so gegeben werden sollte, so nach dem Motto, alle, die über 70 sind und sich dann doch anstecken, sollten automatisch das Medikament bekommen. Das ist eben auch nicht so. Deswegen bitte, bitte immer in Rücksprache mit den Ärztinnen und Ärzten, weil es eben auch durchaus Grunderkrankungen oder Konstellationen gibt, wo man es nicht geben sollte oder zumindest vorsichtig sein sollte. Daher immer die Kommunikation mit dem ärztlichen Personal ist besonders wichtig. Es gibt ja auch noch Antikörpermedikamente, wo man quasi Antikörper geben kann, wenn man sich angesteckt hat, damit das Immunsystem noch mehr Vorsprung bekommt gegen dieses Virus. Und die sollte man auch noch besser kommunizieren. Inwieweit das vor Long-Covid schützt, weiß man noch nicht. Das ist ein ganz kompliziertes Thema, warum Long-Covid entsteht. Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass man dann weniger Long-Covid hat. Aber generell kann man sagen, die Impfung schützt auch etwas davor, Long-Covid zu entwickeln, aber nicht komplett. Das ist die kurze Antwort darauf.
Herr Klump, danke für die Frage nach Paxlovid. Eine Sache habe ich noch, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Eine Sache wollte ich noch nachfragen, und zwar unseren Soziologen hier in der Runde, Jan Wetzel, weil unser erster Anrufer hat ja sich selber auch, also hat geschildert, dass er ja eigentlich von Anfang an eine doch durchaus gefährdete Gruppe war. Wir haben auch vorhin mit Frau Falk darüber gesprochen, Leute, die zum Beispiel transplantiert sind oder an einer Krebserkrankung leiden, auch das besonders gefährdete Gruppen. Anfangs in der Pandemie hat sich die Gesellschaft sehr verpflichtet gefühlt, auf diese Gruppen zu achten, auch auf alte Menschen. Herr Wetzel, was beobachten Sie da? Hat sich da was verändert in den 2,5 Jahren, dieses Verantwortungsbewusstsein für andere?
Da hat sich was verändert. Also wie Sie schon sagen, haben wir auch in den Befragungen gesehen, wenn wir genau danach gefragt haben, wie sehr ist man dazu bereit, eigene Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um andere zu schützen, dass man da sehr, sehr hohe Zustimmungswerte hatte. Die hat man tatsächlich auch immer noch. Ich glaube, was sich verschoben hat, ist eben tatsächlich das alltägliche Verhalten. Mhm. Also ist das so ein typisches Bild, auch was man in Bevölkerungsumfragen hat, dass natürlich viele sagen, ich achte sehr auf mein Verhalten und es ist mir sehr, sehr wichtig, zum Beispiel diese Einschränkungen in Kauf zu nehmen, gerade um andere zu schützen, wie das Verhalten dann praktisch ist im Alltag, das ist noch ein bisschen eine andere Frage. Ich glaube, da haben wir eben an vielen Stellen gesehen, dass sich das so eingeschlichen hat, dass es laxer geworden ist, dass natürlich auch die Vorschriften zurückgenommen wurden, also das war auch eine politische Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch derzeit dann eher eine politische Debatte, weil man in vielen Bereichen doch sieht, dass sich das Verhalten nicht mehr so sozusagen vom eigenen Eindruck her nicht mehr so stark ist, dass man doch fragen muss, wo muss man doch wieder Vorschriften einführen, was Maskenpflicht angeht etc. Das ist, glaube ich, eher eine politische Dimension jetzt.
Also die Frage, wie verhalten wir es? Haben Sie bei sich, unsere Hörerinnen und Hörer, eine Veränderung Ihres Verhaltens, ja vielleicht auch Ihrer Verantwortungsübernahme anderen Gruppen gegenüber entdecken können oder beobachten können oder beobachten Sie das bei Ihren Mitmenschen? Katja Fiedler hat uns geschrieben und sie meint, das Ende aller Maßnahmen sei mehr als überfällig. Maximal das Masketragen, beruhend auf einer persönlichen Entscheidung, das würde sie noch dulden, schreibt sie. Die Evaluation der Maßnahmen ist eine Katastrophe, so der Eindruck von Frau Fiedler. Da vielleicht die Frage an den Soziologen in der Runde, Jan Wetzel vom Wissenschaftszentrum. Die Evaluation der Maßnahmen eine Katastrophe. Jetzt sind Sie natürlich nicht zuständig für medizinische Evaluation. Aber wie ist so die Beobachtung? Interessiert die Leute? Ist das eine Beobachtung von Frau Fiedler, die viele teilen?
Also das hängt, glaube ich, ganz, das ist das, was wir in vielen Studien auch in der Politikwissenschaft sehen, ganz wesentlich davon ab, wie viel Vertrauen man in die Politik hat. Mhm. Das ist auch etwas, was die Pandemie schon, also was vor der Pandemie schon wesentliche Unterschiede gemacht hat, darin, wie man die Performance der Politik einschätzt. Und die Einschätzung davon, wie gut hat das die Politik gemacht, hängt davon stark ab. Es ist nicht so, dass jetzt große Mehrheiten der Bevölkerung sozusagen ein ganz schlechtes Urteil ausstellen, aber natürlich sieht man die Probleme. Und ich glaube, das ist etwas auch, da würde ich jetzt, kam jetzt per Mail, deswegen kann man da nicht rückfragen, aber auch genau die Frage, warum ist das so? Also was wir gesehen haben, ist natürlich, dass man dicht machen musste, dass man das Leben sehr stark einschränken musste, dass man lange aber eben diese Nebenfolgen nicht genau, also nicht so stark mit in den Blick genommen hat, was eben zum Beispiel in den Schulen passiert, was auch im Privatleben passiert, in den Familien passiert. Ich glaube, das war vielleicht ein Problem, dass man den Eindruck hatte, okay, hier wird tatsächlich nur dicht gemacht, um dicht zu machen und man sieht die ganzen Nebenfolgen nicht und kümmert sich nicht darum. Das ist, glaube ich, etwas, was dann bei manchen Menschen durchaus Verunsicherung ausgelöst hat.
Sagt hier im Deutschlandfunk Kultur Jan Wetzel vom Wissenschaftszentrum Berlin. Am Telefon ist jetzt Lutz Steglich. Herr Steglich, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihre Meinung in dem ganzen Corona? Ja, stehen wir kurz nach einer Welle, vor wieder einer Welle? Wie ist so Ihr ganzes Befinden?
Ja, vielleicht darf ich mal ganz kurz vorab einen Satz zur Sendung loswerden.
Ja.
Also ich finde schon, ich möchte kritisieren, dass die Zusammensetzung der Runde, ich hätte mir gewünscht, dass in der Runde auch vielleicht jemand zu Wort kommt, der die Maßnahmen und die ganze Geschichte der letzten zwei Jahre etwas kritischer sieht. Nur ein Stichpunkt, zum Beispiel Herrn Professor Sönnigsen, das wäre zum Beispiel ein guter Teilnehmer vielleicht mal gewesen, um einfach die ganze Sache auch von verschiedenen Seiten zu betrachten. Ich selber bin also eher ein Kritiker der Maßnahmen, weil viele der Erzählungen, wenn man die letzten zwei Jahre so sieht, auch inzwischen sich als falsch erwiesen haben. Wir haben von einer sicheren Impfung gesprochen, wir haben von einer Impfung gesprochen, die wirksam ist. Das hat sich ja im Prinzip in vielen Punkten in Luft ausgelöst. Die Impfung ist weder sicher noch besonders wirksam. Und die Maßnahmen selber haben viele Kollateralschäden verursacht, gerade bei den jungen Leuten, den Kindern. Und insofern sehe ich der ganzen Sache, stehe ich der ganzen Sache ziemlich kritisch gegenüber. Ich selber bin, also das kann man ruhig offen sagen, ich bin nicht geimpft. Ich bin 66 Jahre, meine Frau ist auch nicht geimpft. Wir haben uns im Februar oder März mit Corona infiziert. Wir hatten beide einen leichten Verlauf. Wir haben uns bei Geimpften angesteckt. Also insofern sehe ich auch der kommenden Herbstwelle relativ gelassen entgegen, wenn die Bevölkerung anfängt nachzudenken und wenn sie natürlich die Schutzmaßnahmen, soweit es nötig ist, gerade die vulnerablen Gruppen, die müssen natürlich geschützt werden, wenn die eingehalten werden. Ansonsten
Was sind denn Schutzmaßnahmen, die Sie akzeptieren? Darf ich ganz kurz die Frage formulieren? Weil Sie ja gesagt haben, viele Maßnahmen fanden Sie jetzt nicht so gut. Also welche Schutzmaßnahmen sind Ihnen eingängig oder finden Sie sinnvoll?
Also natürlich, wenn man ein Altenheim oder ein Krankenhaus besucht, dann sehe ich das durchaus ein, dass man da eine Maske aufsetzt. Ja, das ist also, um die Bewohner bzw. die Patienten zu schützen. Im Freien Masken ist natürlich sinnfrei. Also ich meine, wenn ich heute noch junge Leute durch die Stadt laufen sehe bei Temperaturen über 30 Grad mit Maske, dann denke ich, dann hat vieles von dem, was in den letzten Jahren uns erzählt worden ist, unheimliche Wirkung gehabt. Die Angsterzählung auf die Leute hat unheimliche Wirkung gehabt und die Leute sind dadurch beeinflusst worden. Und ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Mhm.
Herr Steglich, ich würde ganz gerne dann unsere Gesprächspartner doch nochmal, ich glaube, auf einen Punkt vor allem eingehen lassen, weil Sie die Wirksamkeit der Impfung in Frage gestellt haben. Ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Interpretationsproblem. Also wirksam, Frau Falk, würden Sie doch sagen, ist die Impfung, oder?
Herr Steglich hat da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Sie ist wirksam, habe ich vorhin schon mal gesagt, nämlich in der Forderung, dass sie schwere Verläufe verhindert. Und das kann sie auch, weil wir ja gerade sehen, viele Menschen stecken sich an, werden aber nicht schwer krank. Das ist deshalb so, weil Omikron sich ein bisschen verändert hat und dieser ersten Abwehrfront in der Nase und im Rachen entkommen kann. Es schlüpft quasi durch die Abwehrlinien durch, deswegen können sich auch Geimpfte anstecken. Das hat mit Omikron mehr zu tun als mit der Impfung. Und wir können nicht für jeden Menschen gleichermaßen sagen, dass die Impfung in den Arm auch den Nasenrachenraum erreicht, wo uns das Virus in die Nase und in den Rachen fliegt. Daher können sich auch Geimpfte anstecken. Das ist sehr richtig beobachtet, sagt aber nicht, dass die Impfung nicht wirkt, sondern sie sagt nur, dass sie vor Ansteckung nicht so gut schützt, wie wir uns das gewünscht hätten. Das hat aber viel mit Omikron zu tun. Es gibt jeden Monat einen Impfmonitoring-Bericht vom Robert-Koch-Institut. Der von dem letzten Monat sagt immer noch, dass bei Leuten, die dreimal geimpft sind, Erwachsene, der Schutz vor einer Erkrankung, die ins Krankenhaus einbringen würde, über 80% Schutz bietet. Das kann man sehr gut messen anhand der Zahlen, die wir haben. Der Schutz vor Intensivstationen ist sogar bei 90% über alle Altersgruppen hinweg. Das heißt, die Impfung wirkt. Dreimal ist besser als zweimal. Und die Sicherheit, da gibt es den Paul-Ehrlich-Institut Sicherheitsbericht, der sagt, dass über alle Meldungen hinweg ungefähr 2 Meldungen pro 10.000 Impfungen für leichte Beobachtungen wie der Arm tut weh oder man hat Schüttelfrost gemacht wurden und für schwerere Nebenwirkungen ungefähr eine in 100.000, wobei diese dann nicht zwingend wirklich mit der Impfung was zu tun haben. Das sind nur die Meldedaten. Also wir haben schon einen Eindruck über Sicherheit und Wirksamkeit, aber natürlich kann man das anders interpretieren. Aber die Interpretation aus der Immunologie heraus ist natürlich, dass die Impfung wirksam ist, weil sie verhindert, dass man schwer krank wird.
Herr Steglich, Sie, diese Zahlen, wahrscheinlich haben Sie die ja auch schon irgendwo gelesen. Ich habe aber das Gefühl, dass bei Ihnen so das Vertrauen in diese Zahlen so ein bisschen fehlt,
richtig,
oder?
Weil die Zahlenlage, und das ist ja inzwischen auch klar, die Zahlenlage ist in Deutschland schlecht. Die Grundlage der ganzen Erhebung, es gibt schlechtes Zahlenmaterial, das ist ja inzwischen auch...
Sie beschäftigen sich sehr intensiv damit, also so, Sie verfolgen diese Sache aber doch sehr intensiv.
Ich verfolge die Sache seit 2 Jahren sehr, sehr, sehr intensiv. Und was mich vor allen Dingen auch stört, ist, dass zu wenig auf das, was die Menschen auch wirklich selber machen können, eingegangen ist. Ich meine, Sie gucken sich zum Beispiel es gibt ja auch Studien, das wird ja vielleicht die Kollegin da, Ärzte auch bestätigen, es gibt Studien, wo die belegen, dass auch zum Beispiel der Status, der Vitamin-D3-Status, gerade bei alten Leuten ganz wichtig ist, um vor einer Infektion zu schützen. Da ist ja so gut wie nichts gemacht worden. Die alten Leute im Krankenhaus, in Altersheimen, die können ja keinen guten Vitamin-D3-Status zum Beispiel haben. Da auf diese Fragen der Prävention, Zink und Selen und alles, was damit zusammenhängt, da wird so gut wie kein Augenmerk gerichtet, es wird alles auf die Impfung gerichtet. Ja. Und die Impfung, wie gesagt, das kommt ja auch in den Medien inzwischen immer mehr an, dass es schwere und schwerste Nebenwirkungen durch die Impfung gibt, dass es also nicht so ist, dass, wie unser Gesundheitsminister mal erzählt hat, dass die Impfung sicher ist, die ist keinesfalls sicher.
Also da hat Frau Falk ja jetzt gerade auch andere Zahlen genannt. Aber Herr Steglich, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie eben auch die kritische Stimme, die Sie oft so vermissen, hier jetzt eingebracht haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke, auf Wiederhören.
Vertrauen war wieder das Stichwort, Herr Wetzel. Vertrauen fehlt in Zahlen, die vielleicht trotzdem vorliegen, aber die nicht wahrgenommen werden. Was muss sich da ändern? Es wird ja weitergehen.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaube, was wir bei dem Hörer eben noch bemerkt haben, ist, dass es auch eine Sache des Verlaufs war. Also wir erinnern uns auch, da ist, glaube ich, auch manches in der Kommunikation schiefgelaufen, dass man eine Weile lang, ich glaube, das kam gar nicht aus der Wissenschaft, sondern eher aus der politischen Debatte dann heraus, den Eindruck haben, wenn die Impfung kommt und sich wirklich alle impfen lassen, dann haben wir das bewältigt. Es gab auch diese These des Freedom Days, der Tag, an dem man dann sagen kann, alle Maßnahmen können beendet werden. das war ja am Ende eben nicht so. Und wir haben gemerkt, das ist ein sehr, sehr komplexes Problem. Mhm. Und sobald es komplexer wird und man sieht, es ist jetzt nicht, alle müssen jetzt für die Impfung sein oder alle dagegen, sondern es sind ganz viele Stellschrauben und das ist ein langfristiges Problem. Es braucht auch soziale Anpassungen. Es braucht natürlich auch einen Auffangen der Kollateralschäden, die schon genannt wurde. Und das will ich übrigens korrigieren, die ich überhaupt gar nicht irgendwie und wahrscheinlich fast niemand wirklich unter den Tisch fallen lassen würde. Das wäre, glaube ich, ein falscher Eindruck. Mhm. Aber sobald es so komplex ist, dann ist eben dieses Vertrauen. Dieses Vertrauen ist deswegen wichtig, weil es eben nicht ein hundertprozentiges Wissen voraussetzt, wo man sagt, ich kann nicht alles hundertprozentig wissen, aber ich glaube, dass die dafür verantwortlich sind, dass die Wissenschaft, dass die Politik, dass die Ministerien, dass die Zivilgesellschaft genauso irgendwie ihre Arbeit tut, und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
Das bemerkt der Soziologe Jan Wetzel vom Wissenschaftszentrum Berlin, auch bei mir als Expertin die Immunologin Christine Falk und Sie am Telefon, zum Beispiel jetzt Peter Valentin. Ich grüße Sie, Herr Valentin.
Ja, guten Tag.
Sie haben eine Strategie entwickelt, was Corona angeht, oder wie gehen Sie damit um?
Also ein Gedanke ist, den ich von Anfang an der Pandemie habe, dass mir viel zu viel, also es fehlt mir ein ganzheitlicher Ansatz überhaupt bei Infektionskrankheiten oder überhaupt bei Krankheiten. Und ich habe damals sehr viel gelesen zu dem ganzen Thema und da wurde oft festgestellt auf dem Planeten, dass überall dort, wo die ökologischen Systeme überlastet waren, übernutzt waren, geschädigt waren, da traten überdurchschnittlich viel Probleme auf, egal ob das Malaria ist oder jetzt andere Viren, vor allem eben Atemwegsviren. Das hat man meines Erachtens auch in Italien nachweisen können. Feinstaubbelastung und Atemwegsinfektionen. Da gibt es eine ganz deutliche Korrelation. Im Umkehrschluss ist dann sozusagen meine Strategie oder was ich vermisse vom Gesundheitsministerium und auch vom Umweltministerium, dass wir bewusster mit den heilenden Kräften der Natur das umgehen, sprich, dass wir die Städte mehr entsiegeln, dass wir viel mehr Bäume pflanzen, den Asphalt wegnehmen, weniger Autos. Das Stichwort Waldmedizin, da gibt es genügend Literatur über die kräftigen, die positiven Effekte von Bäumen auf das Lungensystem. Und was ich auch vermisse, ist, dass diese ganzen schädlichen Dinge, wie dass nach wie vor man zugequalmt wird von Rauchern, selbst wenn sie an so einem Testzentrum stehen oder in so einem Impfcenter, da wird ihnen die Lunge zugequalmt, da wird überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Lange Rede, Sinn. Wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich den Menschen ein Raucherentwöhnungsprogramm kostenlos anbieten. Da gibt es erfolgreiche Methoden mit Hypnose und so weiter. Also diese ganzen schädigenden Dinge, dieser extreme Autoverkehr, warum kriegen wir das hier in Deutschland nicht auf die Reihe, mal ein Tempolimit zu machen oder dass die Leute mal verzichten, in den Urlaub zu fliegen, sich mal kümmern um die Landwirtschaft hier, um die sozialen Probleme hier in der Gesellschaft.
Herr Valentin, Sie sprechen was an. Ich möchte das nur ergänzen durch eine E-Mail von unserer Hörerin Miriam Zedelius. Die schreibt nämlich, dass sie glaubt, dass das Coronavirus neben vielen anderen Naturkatastrophen wieder einmal ein Warnschuss an die Menschheit war. Geht besser mit der Welt um, die Erde braucht uns Menschen nicht, aber wir brauchen sie. Also das, denke ich, geht auch so ein bisschen in die Richtung, die Sie auch sagen. Also guckt einfach mal auch auf das Ganze drumherum. Und darauf, ich glaube, also Ihre Strategie ist auch beispielsweise, Ihr Immunsystem mehr zu stärken. Habe ich das mit richtig rausgehört?
Ja, absolut. Also ich mache so gezieltes Atemtraining. Also ich hatte im Mai hatte ich Corona. Und da war ich tatsächlich vorher bei Rauchern eingeladen und ich habe da für mich auch einen ziemlichen starken Zusammenhang. Also da ging es mir extrem schlecht, als ich mit den Rauchern zusammen war. Genau, also im Umkehrschluss heißt, ich meide mittlerweile ganz konsequent Raucher. Also da halte ich einen riesen Abstand. Und ansonsten versuche ich eben Atemtraining zu machen, Sport zu machen, schwimmen zu gehen. Und mich auch ich versuche mich darum zu kümmern, dass es in den Städten ein bisschen...
Ich glaube, das haben wir verstanden. Also dieses, dass Sie sich da auch einsetzen wollen, dass bestimmte Dinge, umweltverschmutzende Dinge, dass wir überhaupt erstmal darauf aufmerksam werden und uns da tatsächlich auch nachrichten. Sie haben, würde ich gerne mal ganz kurz auch, weil ich es auch wissenschaftlich vielleicht erfragen oder untermauert haben möchte, Frau Falk, also Luftverschmutzung und Atemwegserkrankung, das ist ja durchaus, kann man ja durchaus zusammensehen, oder?
Also Herr Valentin hat da ganz viele wichtige Aspekte angesprochen. Es ist natürlich so, dass die Lunge dann gut atmet, wenn sie gute, saubere Luft bekommt, mit der sie atmen kann, weil die Lunge ja für uns den Sauerstoff liefert, den wir im Körper brauchen über die Atmung. Und natürlich ist es so, dass eine gesunde Luft in den Wäldern, in der Natur sehr viel besser ist als mitten in der Stadt, gerade bei den heißen Temperaturen und dann möglicherweise noch mit Smog. Das ist gar keine Frage. Viele Lungenerkrankungen entstehen natürlich auch durch Luftverschmutzung. Es gibt schon seit 2017 von der Weltgesundheitsorganisation, WHO, diesen sogenannten One-Health-Ansatz, also eine Gesundheit, die über das Individuum hinausgeht, in die Gesellschaft und auch in die Frage, natürlich, wie gestalten wir unsere Umwelt und wie können wir das verbessern, dass eben weniger Erkrankungen von Tieren zum Beispiel auf Menschen übertragen werden, die sogenannten Zoonosen. Das heißt, wir handeln uns solche Erkrankungen neue Viren, wie das Coronavirus ist ein neues Virus, weil es von der Fledermaus in den Menschen übertragen wurde. Das ist also ein wichtiger Ansatz, das schon mal vorneweg. Und natürlich ist es immer gut, wenn man seinen Körper gut behandelt, ihm genügend Schlaf zukommen lässt, sich gesund ernährt, Sport macht, das ist überhaupt gar keine Frage, dass das wichtig ist. Aber vor diesem neuen Virus reicht das nicht. Auch Vitamine, Spurenelemente, alles, was vorhin schon genannt wurde, reicht nicht, um Menschen, die sich mit dem Virus anstecken, davor gut zu schützen, dass sie dann auch wirklich keinen schweren Verlauf haben. Das kann gut gehen, das Beispiel haben wir vorhin gehört. Das muss aber nicht gut gehen. Das waren die schweren Verläufe, die wir ja in den ersten Phasen dieser Pandemie wirklich beobachtet haben, bevor es die Impfung gab. Und was macht die Impfung? Sie verschafft dem Körper einen Vorsprung. Da sind sozusagen die Truppen, die dafür sorgen, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann, schon auf den Plan gerufen, Antikörper, T-Zellen. Und die können dann die Infektion wirksam gleich von Anfang an bekämpfen, weil sie darauf vorbereitet sind. Wenn man sich nicht impft, ist es wie ein Torwart, der sozusagen den Elfmeter nicht abhalten kann. Da ist man quasi dem Elfmeter schutzlos ausgeliefert. Und wenn man sich geimpft hat, dann hat man da eine gute Abwehrmauer, wie wir sie beim Fußball kennen. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Also jetzt so ein, dass die Gesamtschau auf eben auch Immunsystem stärken und eben auch tatsächlich Umweltverschmutzung, Lungensystem. Herr Valentin, Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Dankeschön, auch so.
Ich habe am Telefon jetzt Elisabeth Hülsewede. Schönen guten Tag, Frau Hülsewede.
Ja, guten Tag.
Ihr Eindruck von Corona, wo stehen wir jetzt, wie handeln Sie, was ist Ihre Frage?
Ja, ich wollte mal ganz kurz noch meine persönliche Erfahrung schildern.
Ja.
Also ich hoffe, es geht kurz. Ich war im Herbst 2020, wurde festgestellt, dass ich an einem niedrig malignen B-Zell-Lymphom erkrankt bin, also eine Krebsart, eine Blutkrebsart. Und es war natürlich dann um diese Zeit noch, gab es den Impfstoff noch nicht. Und da wurde mir schon ziemlich Angst gemacht. Mhm. Ich blieb dann auch an Weihnachten natürlich alleine, an Silvester alleine, obwohl mir das nicht viel ausgemacht hat. Also ich habe mir da gesagt, meine Güte, das ist jetzt so. Und dann kam die Impfung und ich wurde auch, also alles habe ich geimpft, was da nur zu kriegen war und wurde zum Beispiel am 1. März 2022, also in diesem Jahr, habe ich die vierte Impfung bekommen und bin dann Mitte März war ich bei meiner Familie in der Schweiz, bei meiner Tochter, und da habe ich mich mit Corona angesteckt. Und ich habe einen milden Verlauf gehabt und ich war allerdings fast 4 Wochen positiv, habe dann in Rücksprache mit meinem Oberarzt ein Medikament bekommen und dann, das hat wohl dann dazu geführt, dass ich dann wieder negativ war. Und ich muss sagen, nachdem ich dann gemerkt habe, dass das so schlimm nicht ist, obwohl ich zu diesen Risikopatienten gehörte, dachte ich, naja, wenn das so ist, also dann ist ja gut. Ne? Und so allmählich bin ich wirklich ziemlich locker.
Und Sie sind aber auch eben vierfach geimpft, ne?
Ja, ja. Mhm. Und ne, aber unmittelbar darauf dann doch mich angesteckt. Und das hat mich jetzt auch nicht entsetzt. Ich wusste ja, die Impfungen schützen vor einem schweren Verlauf und das war mir das Wichtigste. Und mittlerweile bin ich also wirklich sehr gelassen und ich möchte in dem Zusammenhang mal noch sagen, also ich habe den Gesundheitsminister immer geschätzt und so weiter. Und aber im Moment habe ich, und ich glaube, bin nicht allein, habe ich so den Eindruck, dieser Mann kümmert sich nur noch um Corona, um Maßnahmen, um Eventualitäten. Und das ist ja gut und schön, das ist wichtig, das ist seine Aufgabe, aber er hätte noch andere Aufgaben, gerade im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Und da denke ich mal, das bringt uns jetzt auch nicht so weiter. Also die Schweiz, wo ich mich ja angesteckt habe, die sind da sowas von locker. Da hat niemand mehr eine Maske getragen und ich meine, gut, vielleicht habe ich mich deshalb angesteckt, aber ich nehme das der Schweiz nicht übel. Ne?
Ja, Frau Hülswede.
Und auch die Einschränkungen, die ich hatte, also ich trage nach wie vor Maske in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr, im Zugverkehr, also das finde ich richtig,
ja.
Da vergebe ich mir auch nichts, ne? Aber jetzt da so, ja,
also nur um das Thema,
also nur, ehrlich gesagt,
nur um das Thema zu kreisen.
Ich wurde auch mit Antikörpern geimpft, ne? Dann, das war das Letzte. Ich habe jetzt auch keine so große Lust mehr auf dauernd Impfungen.
Frau Hülswede, das haben wir jetzt gut verstanden. Keine weiteren Impfungen, auch ein bisschen locker lassen. Ihre Empfehlung aber auch, wie ich rausgehört habe, weiter Maske tragen, wenn es darauf ankommt. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf hier und würde jetzt gerne noch Stefan Martini auf die Leitung nehmen. Herr Martini.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist Ihr Eindruck? Wo stehen wir in der Corona-Pandemie? Wo stehen Sie persönlich?
Ich persönlich habe das ja alles auch ein bisschen politisch mit begleitet. Ich bin ja Aktivist und ja, Piratenpartei stehe ich relativ lange. Und wir haben das immer betrachtet, dass die Maßnahmen auch einen Sinn haben möchten und haben dann hier sogar auch gegen einige Maßnahmen geklagt tatsächlich. Denn ich stelle mir die Frage, und deswegen rufe ich an, ich würde das gerne mit in die Runde reintragen. Die Zahlen sind ja jetzt vergleichsweise hoch, im Vergleich zum vorigen Jahr beispielsweise. Und ich stelle mir die Frage, wenn wir jetzt die Maßnahmen nicht haben und die Zahlen sich bis, sag ich mal, in 1, 2, 3 Monaten kaum davon unterscheiden, weswegen dann überhaupt noch zusätzliche Maßnahmen machen, wenn wir das jetzt einfach hinnehmen, wo ist dann der Anlass, der Grund, sag ich mal, bei einer Steigerung von 20% mehr Fallzahlen, die Maßnahmen zu machen. Ne?
Ja. Frau Falk, können Sie darauf antworten, auf diese Frage von Herrn Martini?
Genau, dann würde ich ja auf Herrn Martini zuerst antworten und gerne noch was zu Frau Hülswede sagen. Herr Martini, das ist genau der Grund, warum wir aus dem ExpertInnenrat die Stellungnahme herausgegeben haben mit den 3 Szenarien. Weil die Frage, wie sich das weiterentwickelt, ist abhängig davon, wie sich das Virus weiterentwickelt. Und solange wir bei diesem sogenannten Basisszenario bleiben, also alles, was Omikron-verwandte Varianten sind, so wie jetzt, solange wir dadurch sehen, dass die Impfung wirkt, wenn die Leute sich anstecken, werden sie nicht schwer krank, kann man tatsächlich mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben, das sind ja kaum noch welche, ehrlicherweise, durchaus weitermachen und kann sozusagen sehen, dass wir nicht Risiko haben, wie eben Frau Hülswede gesagt hat, dass Menschen wie Frau Hülswede, die Grunderkrankungen haben, dann doch ein höheres Erkrankungsrisiko haben. Und deswegen ist die Frage, wie sich das Virus entwickelt, ein Baustein. Der zweite Baustein ist, wenn viele Menschen gleichzeitig krank werden, ist die kritische Infrastruktur in Gefahr. Das heißt, das Personal in Krankenhäusern, aber auch Energieversorger, Abfallversorgung etc. Da muss man natürlich auch sehen, dass immer genügend Leute arbeitsfähig sind, weil eine Woche krank sein ist zwar nicht dramatisch, aber man fehlt am Arbeitsplatz. Also kritische Infrastruktur ist der nächste Baustein und deswegen ist die Beobachtung der Situation so wichtig. Und solange wir in diesem Basisszenario bleiben, kann man das sehr gut steuern und auch locker lassen. Und für die Frage der Impfung, wie weit muss man da gehen, haben wir aus der Immunologie heraus ja auch mehrfach gesagt, 3-mal impfen reicht für ein lang wirkendes, lang anhaltendes Gedächtnis. Also Sie haben vollkommen recht, wenn man es nicht braucht, muss man ja keine Maßnahmen haben, aber für den Fall, dass sich die Situation verändert, das nennt sich Prävention, Vorsorge, sollte man in der Lage sein zu wissen, was man dann tun muss, damit man nicht Situationen hat, die einem entgleiten. Und ich glaube, das ist ein sinnvolles Vorgehen, in Szenarien zu denken und immer zu sagen, na gut, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, können wir damit umgehen, die kritische Infrastruktur immer im Blick behalten und so viel Freiheit wie möglich.
Herr Martini, danke für diesen Aspekt, der jetzt, glaube ich, hinreichend von Frau Falk beantwortet worden ist. Frau Falk, Sie wollten noch zu Frau Hülswede einen Satz sagen?
Ja, sehr gerne, weil es ein ganz typisches Beispiel ist für die Menschen, um die wir uns auch sehr kümmern. Das hat sie sehr gut gesagt. Sie hatte eine Grunderkrankung, dieses B-Zell-Lymphom. Die B-Zellen sind die Zellen, die unsere Antikörper machen. Wenn man so ein B-Zell-Lymphom hat, dass da eine B-Zelle auf einmal zur Krebszelle wird, dann müssen diese Krebszellen bekämpft werden. Aber leider muss man dann auch alle B-Zellen bekämpfen in den heutigen Therapien. Das heißt, Frau Hülsewede hatte dann keine B-Zellen mehr und konnte auf die Impfung keine Antikörper bilden. Und deswegen konnte sie auch nicht gut dieses Virus abwettern, weil sie eben keine Antikörper selber bilden kann. Aber zum Glück sind ihre T-Zellen offensichtlich sehr gut, die dann, als sie sich doch angesteckt haben, in der Lage waren, infizierte Zellen zu erkennen und zu verhindern, dass das Virus ihnen wirklich Schaden zufügt. Und Sie haben ganz richtig gesagt, Sie haben ein Antikörpermedikament bekommen, also eine passive Impfung quasi, sodass die Lücke, die Ihr Immunsystem hat, weil es selber keine Antikörper bilden kann, wurde aufgefüllt durch das Antikörpermedikament. Das hat natürlich sehr geholfen. Und deswegen haben Sie vollkommen recht. Diese Erfahrung zeigt, dass wenn wir klug handeln und wissen, wer ein Problem hat, wie man damit umgehen kann, also 4-mal impfen in Ihrem Fall, weil Sie immunsupprimiert waren durch Ihre Krebserkrankung und die Therapie und den Antikörper zusätzlich noch gibt, kann man Menschen wie Ihnen helfen, dass sie selbst im Falle einer Ansteckung nicht wirklich schwer krank werden. Das ist ja unser Ziel. Und Sie haben das wunderbar als Beispiel gezeigt, dass man dann auch gut Menschen wirklich helfen kann.
Sagt Christine Falk, Immunologin, und im Expertenrat zu Corona berät sie die Bundesregierung. 2 Stunden Corona, wie gehen wir eigentlich damit um? Und da hat Rika Braun eine Frage. Sie schreibt uns: Mein 7-jähriger Sohn sollte seine 2. Impfung kurz vor Ostern bekommen, erkrankte dann zeitgleich an Corona, sodass der Termin abgesagt werden muss. Soll ich die Impfung nachholen lassen, fragt sie. Und ich gebe die Frage weiter an die Immunologin Christine Falk. Frau Falk.
Die Frage von Frau Braun kann man sehr kurz beantworten, weil es auch da eine STIKO-Empfehlung gibt. Das ist nämlich genau der Fall, dass ihr Sohn durch die Infektion ja dann wieder Kontakt hatte mit dem Virus und damit dem ganzen Virus und dass dadurch nochmal eine Art zusätzliche Immunreaktion dazugekommen ist, die quasi ersetzt hat, dass er noch ein 2. Mal geimpft werden sollte. Insofern sagt die STIKO bei den Kindern, dass sie eben 1-mal geimpft werden sollen. Und wenn sie dann eben sich angesteckt haben, dass das dann quasi diese 2. Impfung dann mit ersetzt. Und weil ja so viele Kinder sich angesteckt haben in den letzten Monaten, ist es sozusagen das, was man erreichen möchte, dann durch die Infektion passiert, dass nämlich auch bei den Kindern ein langfristiger Immunschutz aufgebaut wird.
Eine weitere Frage einer Hörerin in Sachen Impfung, Elke König. Ich bin 4-mal geimpft, letzte Impfung Ende April 22, habe als Risikopatientin immer sehr aufgepasst und bin jetzt mit glücklicherweise nur heftigen Erkältungssymptomen an Covid erkrankt. Macht in einem solchen Fall eine 5. Impfung mit dem dann angepassten Impfstoff im Herbst Sinn?
Frau König hat das gemacht, was viele von uns gemacht haben, nämlich sich jetzt mit einer Omikron, wahrscheinlich BA5-Variante, angesteckt. Und die ist dann eben auch so was Ähnliches wie die Auffrischung, weil durch diese BA5-Variante dann das Immunsystem diese Variante erkennt. Deswegen braucht man dann keine 5. Impfung, weil sie durch die Infektion dann nochmal neue Immunantikörper und auch T-Zellen dazu bekommen haben. Deswegen ist die Infektion dann sozusagen nochmal eine Immunreaktion obendrauf. Trotzdem, wie wir vorhin schon gesagt haben, bitte nicht unbedingt anstecken, wenn man es vermeiden kann.
Ulrike Graf, habe einen Knoten in der Zunge. Ulrike Graf begrüße ich am Telefon. Frau Graf, schönen guten Tag. 5. Impfung ist, glaube ich, auch Ihr Stichwort.
Ja, ist auch eine Frage von mir. Guten Tag.
Dann schießen Sie mal los.
Also, ich bin 4-mal geimpft. Die 4. Impfung war im Februar, empfohlen von der STIKO nach 3 Monaten 3. Impfung. Ich bin immunsupprimiert. Und jetzt sind meine Antikörper, die am Anfang nach der 4. Impfung hatte ich, habe ich einen Neutralisationstest gemacht. Der war sehr gut. Und jetzt sind aber meine Antikörper sehr abgesunken. Ich habe jetzt noch ungefähr 250 nach Bau. Und jetzt bin ich eigentlich nicht mehr gut geschützt. Ich habe 2-mal nach der 2. und nach der 3. Impfung jeweils eine T-Zellenmessung gemacht. Die ELISpot-Messung. Und da wurde keine T-Zellen-Reaktion nachgewiesen. Das heißt, mir geht es ja natürlich um den schweren Verlauf. Und der ist ja aufgrund der T-Zellen wird er ja gehemmt. Und wenn das bei mir nicht nachgewiesen ist und gleichzeitig eben auch noch die Antikörper so absinken, bin ich ja im Prinzip nicht mehr geschützt und möchte deswegen auch wissen, ob ich denn irgendwie an eine fünfte Impfung, ob die empfohlen, also die wird ja von der STIKO noch nicht empfohlen, aber wie das ausschaut und wenn, dann mit einem bivalenten Impfstoff oder mit einem reinen Omikron-Impfstoff.
Frau Graf, wir geben die Frage jetzt mal weiter an Christine Falk.
Frau Graf, das ist genau, Sie sind sozusagen genau die Gruppe, wo wir sagen, dass, und das sagt auch die STIKO, dass die Rücksprache mit Ihren Ärztinnen und Ärzten besonders wichtig ist, denn es hat ja einen Grund, warum Sie immunsupprimiert sind. Und Sie haben ganz richtig gesagt, dass bei Ihnen es auch Sinn gemacht hat, die Antikörper und die T-Zellen zu messen, damit man sehen kann, wo Sie stehen mit Ihrem Immunsystem. Und daher ist es so, dass die Empfehlung natürlich noch nicht da ist, weil das ist sozusagen eine sehr spezielle Gruppe an Patientinnen und Patienten. Da würde es Sinn machen, mit Ihren Ärztinnen und Ärzten zu sprechen, weil das dann schon sinnvoll wäre, auf den angepassten Impfstoff zu warten, weil Sie unbedingt, nicht unbedingt garantiert auf dieselbe Impfstoffgabe, so wie wir sie jetzt haben, die Wildtyp-Variante, dann nochmal eine Immunreaktion draufsetzen würden. Das ist aber sehr individuell und gerade in Ihrem Fall nochmal Rücksprache halten, denn es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Sie nochmal geimpft werden könnten. Aber es ist auch nicht generell empfohlen von der STIKO. Deswegen macht es gerade bei Ihnen Sinn, das nochmal sehr genau zu überlegen. So kann ich da sozusagen keine Ja- oder Nein-Antwort geben, aber es macht Sinn, das zu besprechen, ob es sinnvoll wäre. Und wenn ja, würde man eher sagen, auf den angepassten Impfstoff warten, der ja hoffentlich nach allem, was wir so hoffentlich vorsichtig anvisiert bekommen, gegen Oktober möglicherweise verfügbar sein wird. Und dann auch zuerst für Patientinnen und Patienten wie Sie.
Frau Graf, danke schön für Ihre Frage hier. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Und Impfung ist auch ein Thema für Julia Krüger, aber ich glaube ein bisschen auf andere Art, Frau Krüger, oder? Sie haben Zweifel.
Ja, Sie haben ja in der Sendung mehrfach das Thema angesprochen, dass unter anderem ein Aspekt ist, das fehlende Vertrauen, dass man sich nicht impfen lässt. Das fehlende Vertrauen ist aber jetzt nicht nur in die Politik. Ich finde, die Politik hat jetzt weniger was mit dem Impfstoff zu tun. Sondern es ist auch das fehlende Vertrauen in Ärzte, sowie auch die Medien, die ja quasi ein Sprachrohr sind für alles, was so stattfindet.
Das sagt und Julia Krüger, das will ich hier nochmal eingrenzen.
Ja, also monatelang, ich will jetzt nicht sagen jahrelang, gibt es einen ganz bestimmten Satz, ja, der heißt, man müsse nur genügend aufklären, dann würden sich mehr Menschen impfen lassen.
Und sie fühlen sich nicht aufgeklärt.
Genau, weil wo bleibt denn die Aufklärung? Ja, also mir reicht nicht der Spruch, die Impfung wirkt. Mhm. Ja, die Entscheidung, meine Entscheidung fundiert im Moment nur auf die Erfahrung um mich herum, weil mir die wirkliche Erklärung, wie genau wirkt der Impfstoff im Körper, das erwarte ich eigentlich auch ein bisschen von den Medien zu erklären, was genau macht der? Das hat bisher noch niemand wirklich getan.
Ich glaube, dass das schon viele versucht haben. Vielleicht haben sie dann auch nicht. Aber wir versuchen es wieder, oder, Frau Falk? Wollen Sie es nochmal versuchen?
Frau Krüger, das ist ein total wichtiger Aspekt. Und wir haben da auch aus der Wissenschaft wahnsinnig viel gelernt, weil wir natürlich versucht haben, das zu erklären. Aber Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben nicht alle Menschen gleichermaßen erreicht, weil wir auch nicht begriffen haben, wie breit und wie Zielgruppen angepasst wir kommunizieren sollten. Das ist etwas, was wir unbedingt mit in die Zukunft nehmen müssen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass alle Leute unsere Webseite dgfi.org angucken, wo wir das versuchen zu erklären. Das können Sie gerne tun, weil es wirklich so ist, diese Erklärungen, die wir auf vielen Ebenen versucht haben, darzulegen, weil man kann sehr gut messen, wie die wirkt, man kann sehr gut sagen, was da passiert im Körper, weil 20 Jahre Entwicklungsarbeit vorgeleistet wurden, damit so schnell ein Impfstoff entwickelt werden konnte gegen dieses neue Virus. Diese Dinge sind viel zu wenig in die Breite kommuniziert worden, da haben Sie vollkommen recht und da müssen wir echt was dran ändern. Und für jeden Hinweis, wie wir das besser machen können, und zwar Wissenschaft und die Gesellschaft und Medien und Politik zusammen, wäre mir total wichtig und das müssen wir unbedingt aufgreifen. Ich glaube, Herr Wetzel sieht es ähnlich.
Herr Wetzel?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, was wir in der Pandemie gesehen haben, ist, dass die Institutionen keine gute Kommunikation gemacht haben. Es war ja nicht nur die Verständlichkeit und das klar ist, dass natürlich Menschen mit einer hohen Bildung das anders wahrnehmen als mit einer niedrigen Bildung, sondern auch der institutionelle Arrangement, die STIKO, die nicht so richtig dafür geeignet war, das zu kommunizieren, die auch eigentlich kein Gremium war, kein Expertengremium mit einer kommunikativen Beratung, die das wirklich konnte, die sich widersprochen hat, die vielleicht nicht mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt war. Also diese Art von mit Krisen umzugehen und das dann sehr genau zu wissen, wie kann man das eigentlich organisieren, wie erreicht man unterschiedliche Gruppen. Also auch das kann man ja nochmal sagen, Menschen mit niedriger Bildung haben ein doppelt so hohes Infektionsrisiko gehabt, die Menschen mit hoher Bildung, gerade in deprivierten Regionen und Stadtteilen, war die Sterblichkeit deutlich höher. Also das alles zu wissen und zu merken, man hat es hier mit einer Gesellschaft zu tun und mit einzelnen Menschen, die das alles unterschiedlich wahrnehmen, das anzupassen, das können wir sehr schlecht und haben, glaube ich, auch noch nicht so viel gelernt.
Haben noch nicht so viel gelernt. Also das ist auch eine sehr, sehr selbstkritische oder kritische Anmerkung. Frau Krüger, da Sie jetzt da sagen, also Ihnen fehlt die Aufklärung noch. Wo würden Sie denn gerne aufgeklärt werden?
Na, genau das ist ja jetzt wieder. Ich habe eine konkrete Frage gestellt. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie genau die Impfung funktioniert. Und letztendlich wird, was auch immer seit Monaten passiert, immer über nur das Drumherum geredet. Mhm. Und ja, das stimmt. Und wir müssen mehr aufklären. Und
also konkret die Frage?
Ich möchte ganz konkret wissen, erklären Sie mal in ganz kurzen Worten, was genau macht der Stoff in meinem Körper? Warum soll ich darauf vertrauen? Und vor allen Dingen, warum soll ich dafür vertrauen, dass das keine Nebenwirkung hat?
Einmal für Sie ganz kurz zusammengefasst. Der Impfstoff geht in den Arm. Da wird der mRNA-Impfstoff in den Arm gespritzt. Da sitzen die Muskelzellen und sogenannte dendritische Zellen, das sind Fresszellen, die nehmen diesen Impfstoff auf. Da sitzt die mRNA drin, die geht in diese Zellen rein und diese antigenpräsentierenden Zellen, dendritische Zellen, schleppen diesen Impfstoff in den Lymphknoten. Und unter dem Arm haben wir die Lymphknoten, die spürt man manchmal, die werden dann so ein bisschen dick und tun weh. Warum spürt man die? Weil dann dort die T-Zellen und B-Zellen ausgesucht werden, die genau auf das Eiweißmolekül, das dann produziert wird, nämlich dieses Spike-Protein, das Stachelprotein vom Virus, das produziert unsere Körperzelle, diese dendritische Zelle. Da sucht sie dann die richtigen Antikörper raus, und zwar nur die, die dieses Spike-Protein erkennen, damit man eine ganz hohe Passgenauigkeit hat zwischen den Antikörpern und dem Spike-Protein. Die T-Zellen, die erkennen so Schnipsel von diesem Spike-Protein, die dann auf den infizierten Zellen zu finden wären. Das heißt, T-Zellen können das Virus gar nicht selber sehen, sondern die sehen nur infizierte Zellen. Die Antikörper, die von den B-Zellen produziert werden, sehen ganz genau dieses Spike-Protein. Und in diesen Lymphknoten werden quasi die richtigen Truppen aus B-Zellen mit der richtigen Antikörpererkennungsstruktur und die T-Zellen ausgewählt. Die teilen sich dann und vermehren sich, damit wir dann im Körper, im Blut messen können, dass die B-Zellen so viele Antikörper produzieren, dass wir sie auch wirklich nachweisen können. Und man kann das sehr gut messen. Das haben wir auch gemacht in meinem Labor mit einer Kohorte von zwischen 20- und 80-Jährigen. Da gibt es hunderte Publikationen, wo man sehr gut messen kann, was passiert. Bei den Nebenwirkungen, T-Zellen kann man auch messen, ein bisschen komplizierter. Bei den Nebenwirkungen ist es ganz wichtig, dass es diesen Meldebericht gibt. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, mögliche Impfnebenwirkungen zu melden. Und diesen Paul-Ehrlich-Institut-Bericht kann man auf der Webseite abrufen, wo man sieht, wie häufig welche Komplikation gemeldet wurde. Diese Herzmuskelentzündungen waren ja zuletzt eine der großen Themen. Das waren zum Beispiel im Schnitt 1,3 Meldungen auf 100.000 geimpfte Personen. Ja. Schon auch sagen, dass man versucht, das gut zu dokumentieren. Aber denn es gibt leider Nebenwirkungen, aber die sind sehr selten, vor allem schwere Nebenwirkungen.
Aber offenbar kommen diese Dokumentationen nicht so an, weil das Thema Impffolgen oder Impfnebenwirkungen haben wir hier unter den Hörerinnen und Hörern auch öfter. Unter anderem hat uns Cornelia Emrich geschrieben. Sie schreibt, dass sie nach ihrer dritten Corona-Impfung, die war im Dezember letzten Jahres, starke Muskelgliederschmerzen hat, auch Schmerzmittel nur unzureichend dagegen anwirken. Sie sei grundsätzlich Impfbefürworterin, aber habe jetzt Angst vor einer vierten Impfung. Warum gibt es in Deutschland eine so schlechte Datenlage zu den Impffolgen, fragt sie. Also das scheint doch ein Thema zu sein, wo, wie ja auch Frau Krüger sagt, das Vertrauen auf jeden Fall in die Zahlen nicht da ist.
Ja, das liegt auch daran, dass wir natürlich wie viele Länder auf diese Meldepflicht aufbauen. Und das ist schon richtig, dass die Datenlage in Deutschland nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Wir haben schon eine Menge Daten, aber das sind so Datensilos. Wer ist geimpft und wer ist erkrankt und wie sind die Nebenwirkungen, sind eben in unterschiedlichen Datensilos und uns fehlt die Verknüpfung. Und man sieht an Ländern wie Israel,
die sind datentechnisch sehr viel besser aufgestellt, dann kann man sowas auch sehr viel besser sagen. Das heißt, wir lernen auch sehr viel aus den Ländern, die besser datentechnisch verknüpft sind. Das ist gar keine Frage. Das ist übrigens etwas, weil der Gesundheitsminister vorhin angesprochen wurde, das ist ein Riesenbrett, das da versucht wird zu bohren. Natürlich beschäftigt sich da das Ministerium damit. Ich will ihn jetzt gar nicht verteidigen, aber das sind schon auch große Dinge, die wir in Deutschland echt angehen müssen. Und je mehr man in der Pandemie sieht, was wir da brauchen, desto mehr muss man da echt auch ran.
Frau Krüger, also ein wichtiges Thema angesprochen. Ob wir das aufklären konnten, bin ich mir unsicher. Aber ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für Ihren Anruf und möchte noch eine E-Mail jetzt hinten auch dranhängen. Sibylle Künstler schreibt uns, meine Tochter bekam diese Woche Erkältungssymptome, testete sich positiv, ging zum Arzt wegen eines PCR-Tests. Dieser wurde allerdings nicht durchgeführt. Sie wurde aber krankgeschrieben. Ihr wurde aber auch erklärt, dass man mit Corona weiter zur Arbeit gehen könne. Und jetzt schreibt sie oder fragt sie, wenn das die derzeitig gesetzliche Regelung ist, fände ich es unverantwortlich. Da könnte es doch einem passieren, dass man mit wissentlich Corona-positiven Menschen zusammenarbeitet. Ist das im Moment die Situation, Frau Falk?
Nee, es ist schon noch so, dass wenn man bekanntermaßen mit PCR nachgewiesen oder auch dem Antigen-Schnelltest infiziert ist, dass man dann 5 Tage in die Isolation gehen soll, damit man eben nicht andere Menschen ansteckt. Die Diskussion, die wir gerade haben, ist, kann man das, das haben wir gerade im Pflegebereich gehört, könnte man das sinnvoller gestalten, wenn man sagt, wenn es keine Symptome hat und dann Maske getragen wird, dass dann trotzdem eine Arbeit möglich ist. Das ist die Diskussion, die wir sicher auch bekommen werden. Aber im Moment ist es schon so, dass man in der Isolation eigentlich vom Gesundheitsamt dann einen Bescheid bekommt. Wie schnell der kommt, ist nochmal ein anderes Thema, dass man sich dann tatsächlich in diese Isolation begeben soll. Also in der Tat ist es im Moment schon noch so, dass man dann eben nicht, wenn man Symptome und also angesteckt ist, dass man dann eben nicht arbeiten gehen soll, damit man andere Menschen ansteckt. Das kann aber sein, dass sich das ändert. Das ist auch manchmal in den Bundesländern etwas anders. Da ist unser Föderalismus immer gefragt.
Eine Hörerin noch zum Schluss. Frau Wolinski ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Wolinski.
Ja, guten Tag.
Ihre Anmerkung zum Thema.
Ja, es wurde die ganze Zeit halt über die, wie schlimm Corona ist und wie schlimm die Impfungen sind, gesprochen. Und ich finde, es ist halt auch außer Acht gelassen worden in der Sendung jetzt, oder ich habe es nicht mitbekommen, die Teilhabe in diesen ganzen, bei diesen ganzen Maßnahmen. Es geht ja auch viel um Leute, die halt, wie schon vorher angemerkt wurde, immunsupprimiert sind, die B-Zell depletiert sind, die behindert sind, die sehr schwer sowieso schon eingeschränkt sind und durch Corona natürlich noch viel, viel massiver eingeschränkt. Jetzt wurde ja diese Maskenpflicht aufgehoben. Ich glaube, das war im März. Da hatte ich auch Herrn Lauterbach eine E-Mail geschrieben, habe leider keine Antwort bekommen, weil ich das für einen sehr, sehr großen Fehler halte und gehalten habe und auch immer noch halte. Weil ich kann in kein Kino gehen, also jetzt auf mich bezogen, ich kenne auch einige andere, die in kein Kino gehen, die zu keiner Veranstaltung gehen, die sich nirgendwo hintrauen, weil sie halt nicht wissen, wie halt auf sie reagiert wird oder weil man ja meistens, wenn man sowas mitmacht, wenn man sich das traut, mit Maske hingeht. Und das ist schon, das ist schon ziemlich einschränkend. Ja. Also, oder auch im Kino. Also ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen.
Ja, Frau Wolinski, wollen wir die Frage nochmal vielleicht weitergeben jetzt zum Schluss, weil unsere Sendezeit neigt sich ja doch extrem dem Ende zu. Vielleicht an Herrn Wetzel. Also die Teilhabe, ist die von vielen Gruppen tatsächlich in der ganzen Zeit doch sehr außer Acht gelassen worden?
Ich würde sagen, für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall. Also gerade die ersten Monate der Pandemie, ich glaube, das hat sich dann im Laufe der Pandemie ein bisschen verändert. Aber da war das tatsächlich ein reines gesundheitliches Problem. Man kann das auch ganz gut in der Kommunikationswissenschaft zeigen, dass man da im Wesentlichen Epidemiologen und Virologen gehört hat in den Medien, sodass eben genau diese ganzen Kollateralschäden, die da eben manche Gruppen sehr stark noch betroffen hat. Mhm. Also über die Schule hat man gesprochen, über die Pflege, was aber zum Beispiel Menschen mit Behinderung angeht, genauso. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt mal auf die Tagesordnung kam. Mhm. ich glaube, bis heute fehlt tatsächlich so ein bisschen so ein integrierter Ansatz. Wir haben das vorhin schon angesprochen, also tatsächlich einen guten Überblick zu haben, wer wie auf welche Weise betroffen ist, sodass man eben genau dann diese ganz schwierigen Entscheidungen, die auch nie perfekt sein können, diese Abwägung, welche Maßnahmen helfen wo, wie und wer ist wie davon betroffen und wie kann man mit den Kollateralschäden, wenn sie nicht zu vermeiden sind, dann umgehen und sie abfedern. Das ist etwas natürlich eine ganz schwierige Aufgabe, aber das wird, glaube ich, auch selten so kommuniziert, dass das wirklich ein ganz schwieriger Abwägungsprozess ist und dass es nicht so ist, dass man da einfach sich um nichts kümmert, um diese Schäden. Ja. Da muss in vielen Bereichen mehr passieren, aber
ich glaube, dass wir genau damit jetzt auch schließen müssen, mit dem, dass man sich einfach nur vornehmen kann, immer weiter zu lernen, dass wir leider eben an so einer Stelle stehen, wo noch so vieles im Argen liegt und so viel Vertrauen noch weiterhin aufgebaut werden muss, verloren gegangen ist auch in dieser ganzen Zeit. Ich danke ganz herzlich Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und im Expertinnenrat und dem Soziologen Jan Wetzel vom Wissenschaftszentrum Berlin. Ihnen ein schönes Wochenende, vielen und allen unseren Anruferinnen und Anrufern und auch diejenigen, die E-Mails geschrieben haben, sei Dank für diese Sendung. Ich wünsche ein schönes Wochenende.